1952, das war in Marseille, sein erstes Projekt. Geplant hatte er es seit 1945. Und die Idee war eigentlich ein völlig neuartiges Konzept, dass man eben das private Wohnen oder das Wohnen an sich eben mit einem Leben in der Gemeinschaft zusammenbringt. Also das war eigentlich der zündende Gedanke. Le Corbusier hat das Thema entdeckt Anfang des 20. Jahrhunderts. Er war einige Male durch die ganze Welt gereist, aber dieses Thema Wohnen und Gemeinschaft hat er entdeckt in der Toskana. Er hat mehrfach eine Kartause, also ein Kloster bei Ema besucht, wo ihm das eben aufgefallen ist, also das Wohnen der Mönche in ihren Zellen, also in ihren sehr privaten Rückzugsbereichen, aber dann auch das gemeinschaftliche Leben im Refektorium, in den Kreuzgängen, in der Kirche. Und das war für ihn so eine Art Schlüsselerlebnis, das er gefunden hatte für seine späteren Wohnprojekte. Und ging lange Zeit damit schwanger und hat ja dann, so 1945 ging es dann los mit dem ersten Unity-Projekt in Marseille und konnte da eben dann auch seine Ideen eigentlich ziemlich eins zu eins, so wie er sich vorgestellt hat, umsetzen. Ein zweiter völlig neuer Gedanke war damals eben, Wohngebäude als vertikale Stadt zu verstehen. Also ein Wohngebäude jetzt nicht so monostrukturiert eben nur eben für das Wohnen an sich, sondern durch diese Mischung mit Gemeinschaftseinrichtungen, mit ja auch Läden, mit Schulen, Kindergärten, Dachterrassen, also allen möglichen Kino sogar, und das so weit anzureichern, dass man wirklich sagen kann, das ist ein autonomer Kosmos, der da entsteht.
Woher kam denn die vielleicht auch Notwendigkeit, oder gab es eine Notwendigkeit, das so zusammenzubringen, weil vorher war es ja auch nicht so, dass die Menschen einerseits gewohnt haben und dann zum Einkaufen sozusagen 15 Kilometer gelaufen sind. Das war ja auch schon vorher beisammen. Nur gab es ja auch eine spezifische historische Situation, in der das dann entwickelt und ja auch gebaut wurde.
Also ich denke mal, dass für Le Corbusier diese historische Stadt sicher ein Muster war, also eine wichtige Bezugsgröße, dass er aber als moderner Architekt in ganz anderen Maßstäben gedacht hat. Also diese großen Maßstäbe, die Unités sind ja, das sind ja Wohnmaschinen, das sind ja leben ja 1500 Menschen in so einer Einheit, und ich denke schon, dass es da auch so einfach auch Einfluss der klassischen Moderne, also auch der Ideen modernen Architektur und modernen Städteplanung eben auch durchaus also Auftrennung von Wohnen und Arbeiten zum Beispiel, oder auch Wohngebäude in die Natur zu stellen. Also das sind viele Ideen, die sich einfach doch deutlich von der historischen Stadt lösen wollen.
Vielleicht genau können wir nochmal darauf eingehen, wie diese Wohneinheiten, weil wir sind ja immer noch im Radio und sie werden zwar bei der Ausstellung dann auch in ihrem heutigen Zustand gezeigt, aber können wir jetzt vielleicht für die Zuhörenden etwas sichtbar machen, wie das denn aussieht eigentlich, wie hoch, wie groß und wie es konzipiert war auch.
Also die Unités, also es wurden 5 davon gebaut, 4 in Frankreich, eine Unité in Berlin, haben zwischen 350 und 600 Wohnungen, also sind relativ große Wohngebäude, sind zwischen 50 und 60 Meter hoch, also sind durchaus ziemlich hohe, also man kann auch von Wohnhochhäusern sprechen, sind circa 20 Meter tief und sind circa 120 bis 140 Meter lang, also ziemlich Apparate sind in der Betonstruktur gebaut. Besonderes Charakteristikum ist, dass die auf Säulen stehen, also dass sie ungefähr 8 bis 10 Meter über das Gelände hinausgehoben sind. Die Idee war dabei, dass die Landschaft eben unter den Unités hindurchlaufen kann. Die Ursprungsplanung der Unité sah auf dem Dach umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen vor, also Dachgärten, Theater, Swimmingpool für die Kinder, Turnbereiche, Sonnenterrassen, also alles Mögliche. Und in der Mitte der Unité, also ungefähr auf der Hälfte, war vorgesehen, dass Läden, Gemeinschaftseinrichtungen, auch ein Restaurant, ein Café und Ähnliches als Teil dieser urbanen Struktur eben für die Versorgung der Bewohner sorgt.
Wie wurde das denn rezipiert eigentlich, als es dann das erste war, ist 1952 in Marseille fertiggestellt worden? Einerseits, wer ist denn dann dort eingezogen? Also für wen ist das sozusagen gebaut worden? Und wie wurde das auch besprochen, diese völlig neue Wohnform, diese Wohnmaschinen ja tatsächlich, so sehen sie auch aus?
Also die Rezeption war sehr zwiespältig. Es war natürlich für Menschen mit einem Glauben an die Moderne oder an die Zukunft waren das natürlich Offenbarungen. Ich denke auch, was ich gehört habe, dass viele der Bewohner sehr schnell gemerkt haben, dass man da fantastisch leben kann, dass es ein ganz tolles Angebot ist. Also gerade in Marseille, ich war selber eine Woche dort und habe 6-7 Wohnungen dort besichtigt und mit den Menschen dort gesprochen. Also das ist bis heute ein unglaublicher Enthusiasmus, eine wahnsinnige Freude, dort zu leben. Und ich muss auch sagen, ich war selber auch extrem beeindruckt davon. Das ist auch wirklich ein Wohnen, wie man es sonst kaum finden wird. Ist ja auch unheimlich begehrt, dort eine Wohnung zu finden. Es war auch so, dass in den Jahren nach dem Bezug 1952 ein unglaublicher Besucherstrom nach Marseille kam. Das ist, man spricht von 100.000 Besuchern, die sich das anschauen wollten, also die einfach diese Faszination dieser neuen Idee greifen wollten. Und ich denke auch, Le Corbusier wurde vor allem auch durch die Unité ja auch weltberühmt. Das war dann auch der Grund, warum man ihn zur internationalen Bauausstellung 1957 in Berlin eingeladen hat. Also man wollte ihn unbedingt dabei haben als großen Neuerer, als großen Architekten der Zukunft.
Jetzt haben wir über Marseille gesprochen. Jetzt gibt es insgesamt, ich habe es wieder vergessen, wie viele Unités es insgesamt gibt?
4 in Frankreich und eine in Berlin, also 5 insgesamt. Wobei man sagen muss, dieses Thema Unité wurde von Corbusier in ungefähr 70 Planungen wurde das vorgesehen. Also es gab unheimlich viele Modellversuche für viele Standorte in Frankreich, aber auch auf der ganzen Welt. Und tatsächlich wurde dieses Projekt dann 5-mal realisiert.
Und dafür, soweit ich das verstanden habe, wurde es ja auch konzipiert. Also sozusagen, die Idee ist ja auch, dass man den Bau unabhängig davon, wo er gebaut wird, durch genau die Bauweise auch wiederholen kann. Also sozusagen ein Vorläufer eigentlich, der was wir vielleicht so im landläufig als Plattenbau bezeichnen würden.
Ja, durchaus. Also es gibt auch Projekte, wo dann irgendwo 20 Unités geplant waren. Allerdings mit einer sehr präzisen landschaftlichen Bezug. Also das war schon einfach auch ein großer Könner der Le Corbusier, der sich sehr auf die Topografie eingelassen hat, der sehr stark das landschaftliche Moment gesehen hat. Ich denke auch, dass diese Idee, die dahinter steckt, dass die natürlich auch hohe Voraussetzungen hat an die Umsetzung. Also man kann so einen Riesenteil nicht einfach irgendwo hinstellen und dann mit vermehrfacht irgendwie produzieren. Ich glaube, das ist schon auch die Kritik natürlich an Großsiedlungen, wie wir sie dann in der Nachkriegszeit oft hatten, dass diese großen Strukturen sehr, sehr beliebig und ohne die notwendigen gemeinschaftsfördernden Einrichtungen dann realisiert wurden.
Ja, das gilt, glaube ich, auch. Also wir sitzen ja in Halle sozusagen und wir sitzen eben in der Altstadt von Halle. Halle Neustadt ist trotzdem nicht weit und ich glaube, dafür gilt es ja auf jeden Fall, dass da auch viel mehr angedacht war, was dann aufgrund finanzieller Mittel und fehlendem Baumaterial und so weiter nicht umgesetzt werden konnte, als sozusagen Wohnen und Leben als Einheit. Ja, aber was meine Frage war zu den Unités an verschiedenen Standorten, inwiefern unterscheiden die sich dann denn doch, also sowohl baulich als auch von den Menschen vielleicht, die dort leben und was ganz anderes gemacht haben, als dass es vorgesehen war?
Die Unités, wenn man da heute hinkommt, also ich habe ja auch alle gesehen, wenn man da ankommt, sind durch ihre völlig unterschiedliche topografische Einbindungen erstmals schon ganz unterschiedlich zu erleben. Also das ist schon mal, ist zwar eine Idee, aber die Art, wie diese Unités platziert sind, in welchem Kontext sie entstanden sind, das ist also schon ein sehr eigener Weg gewesen jeweils. Dann ist es auch durchaus so, dass jede Unité auch unter diversen politischen Voraussetzungen entstanden ist. Also zum Beispiel in Berlin war es ein Projekt, was sehr gewünscht war, wo man aber eigentlich letztlich viele der Grundideen, vor allem der sozial konditionierten Ideen, einfach über Bord geschmissen hat. Also Berlin ist wirklich auch ein bisschen ein Problemfall, weil das ist zwar ein wahnsinnig schönes und tolles Gebäude, wo auch viele Menschen laufend anschauen, aber es ist wirklich, also ich lebe selber auch dort, es ist wirklich schwer, sich dort zu versorgen. Es ist mit der Gemeinschaft, es ist einfach zu wenig Angebot da, um da auch dieses Leben, wie es Le Corbusier sich gedacht hat, zu finden. Also ich aber muss sagen, dass so eine Reise macht durch diese 5 Unités, und das ist auch ein bisschen Ziel unserer Ausstellung mit den Fotos von Arthur Zalewski, eben gerade das zu vermitteln, auch die verschiedenen Zustände zu vermitteln, in welchem Zustand jede Unity heute ist, wie sie bewohnt wird, welche Bevölkerungszusammensetzung sich dort spiegelt. Also auch das ist Thema eben der Ausstellung, in diesen Zustand heute, aber auch natürlich die Besonderheit jeder einzelnen Unity, auch in der konstruktiven Durchbildung, in der Farbigkeit, in der Qualität der Materialien eben zu zeigen.
Jetzt haben Sie ja schon vorher gesagt, dass in Marseille sozusagen das auch heute noch besonders begehrt ist, da eine Wohnung zu bekommen, und es ist ja auch Weltkulturerbe, also das tut dem Gebäude bestimmt und seiner Beliebtheit und aber auch seiner Instandhaltung einiges Gutes. In welche Unité würden Sie denn einziehen, oder wohnen Sie in Berlin?
Ich wohne in Berlin in der Unité und es ist wundervolles Wohnen, also ich muss sagen, es ist, man ist ja einfach schon mal, auch in den unteren Etagen ist man ja schon so weit über Gelände, dass man eben dieses Gefühl von Ferne hat und diese wahnsinnig schönen Ausblicke hat und auch schon ein bisschen dieses Zellenartige der Wohnungen, die aber durch diese famose auch Innenstruktur, das sind ja Wohnungen, die über 2 Geschosse gehen, und diese unglaublichen Ausblicke, wirklich ein wunderbares Wohnen ermöglichen. Also ich würde fast sagen, es ist auch hat so einen exklusiven Zuschnitt, das Ganze, und ich bin auch davon überzeugt, auch als Architekt überzeugt, dass das eben auch so wichtig ist, dass uns Le Corbusier zeigt, dass man im Wohnungsbau auch Zustände und Umstände ermöglichen kann, die einen wirklich absolut glücklich machen, auch in so einer Großstruktur.
Ich würde gerne nochmal auf die Idee sozusagen zurückkommen, nämlich genau die Notwendigkeit für viele Menschen, die sich im Zuge einer Urbanisierung, die weltweit stattfindet, eben auf engerem Raum zusammenfinden, Wohnungen zu schaffen, und diese aber eben auch nicht, und diese aber trotzdem, wie Sie es eben gerade gesagt haben, vielleicht exklusiv zu gestalten oder auch einen Lebensraum zu gestalten. Inwieweit wird denn heute in der Architektur also an diese Ideen angeknüpft? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich in meinem, und ich beschäftige mich nicht mit Architektur, ich meine nur, ich als diejenige, die durch Städte geht vielleicht und die auch in der Stadt wohnt, dass ich unbedingt was davon bemerke. Nun, ist es ja ein, vielleicht ist es auch im Osten von Deutschland immer noch mal was anderes, weil viele Leute ohnehin versuchen, so lange wie möglich in sogenannten Altbauten zu wohnen oder wohnen zu bleiben. Oder diese werden dann sozusagen aufgewertet. Also dieses uralte Baumaterial wird noch genutzt. Ich denke manchmal, wir leben irgendwie im Museums, total absurd. Keiner will in die Platte ziehen. Und das, was ich an Neuem sehe, ist nicht sehr viel. Also ja, inwieweit wird denn sozusagen, ist denn in der Architektur an so eine, wird da irgendwie angeknüpft an so einen sozialen Wohnungsbau?
Also ich denke, dass der Reformcharakter dieser Architektur von Le Corbusier, also diese Wohnidee, diese Wohnutopie, dass die bis heute eine hohe Wirkung entfacht. Ich glaube auch, dass es zunehmend Bedeutung hat, also dieses Wohnen, dieses Zusammenbringen von Wohnen und Gemeinschaft oder auch Wohnqualität zu finden, zu entwickeln. Ich gibt ja zum Beispiel sehr viele Baugemeinschaften, also das ist ein Modell, was vor allem in Österreich und der Schweiz schon seit 30, 40 Jahren geflogen ist, also dass sich Menschen zusammentun und so ihre Vision vom Wohnen gemeinsam realisieren, also ein sehr wichtiger Gedanke. Also es wird schon, denke ich, zunehmend auf diesen Qualitätspunkt hingearbeitet. Ich denke, wo es ein großes Problem gibt, das sind diese Eigentumswohnanlagen, da wo halt letztlich doch ein anonymer Geist herrscht, der glaube ich dann diese Möglichkeiten weitgehend ignoriert. Also auch ein bisschen hier ein Zusammenhang von Eigentumsform oder auch wie das zustande kommt und den Möglichkeiten für das Wohnen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass hier Chancen bestehen, das zu fördern. Ich denke, es hängt auch sehr ab von den kommunalen Voraussetzungen, also auch wie eben Kommunen ihre Grundstücke zum Beispiel verwerten, an wen sie die Grundstücke geben. Also es gibt ja große Siedlungsprojekte, wo eben Kommunen grundsätzlich sagen, das bekommen nur Genossenschaften, das bekommen nur Baugemeinschaften und gut, zum Teil auch natürlich Bauträger, die dann Eigentumswohnungen machen. Aber ich denke, da ist auch sehr viel Gestaltungsraum über die kommunale Wohnungsbaupolitik. Also da kann man viel, viel ermöglichen und kann auch letztlich diesen Qualitätsbegriff, den Le Corbusier eben als frühe Botschaft uns mitgegeben hat, da kann man wirklich auch konstruktiv dann an die Umsetzung gehen.
Ja, das fand ich auch sehr interessant beim sozusagen Recherchieren, dass ich dann gemerkt habe, dass eben doch die Eigentumsverhältnisse, die Sie gerade angesprochen haben, prägen eben auch immer den sozusagen das, was dem Architekten natürlich überhaupt möglich ist. Und es ist so leicht ablesbar, dass die Wohnprojekte sich unterscheiden in Wohnen für die Masse und dann werden ganz, und das die zweite Kategorie vielleicht so, oder dann gibt es auch noch eine dritte, das wären so institutionelle Gebäude vielleicht, aber die zweite Kategorie ist dann Villen und Landhäuser, in denen dann so die verspieltesten, exklusivsten, individuellsten Wohnformen ausprobiert werden. Und das ist, genau, das spricht eigentlich nur dafür, für das, was Sie gerade gesagt haben, dass natürlich so eine Eigentumsstruktur auch immer das wird dann nur wiedergespiegelt sozusagen in den Möglichkeiten.
Ich denke auch gerade jetzt, was ja oft auch schwierig ist, diese Einfamilienhausquartiere, die ja dann dieses allzu Private dann auch doch sehr penetrant ausstrahlen, also auch das ist dann oft ein Problem, was eine bestimmte Eigentumsform oder auch ein bestimmter Zuschnitt von Immobilien mit sich bringt. Also ich denke, man kann gerade auf der Ebene einer kommunalen Wohnungsbaupolitik kann man unheimlich viel bewirken, kann unheimlich viel positive Ansätze finden. Und ich denke, Le Corbusier ist vielleicht jetzt für unsere Zeit jetzt in einer unmittelbaren Umsetzung, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt anwendbar, aber ich denke, viele seiner Ideen sind einfach, wenn man sich da vertieft, wenn man das verstehen lernt, sind eine wunderbare Voraussetzung, auch an unsere Zukunft zu denken.
Vielleicht abschließend, was wäre denn sozusagen Ihre Wohnutopie? Also Sie gestalten ja auch Wohnräume. Was wäre denn eine Utopie, die jetzt vielleicht aufgrund verschiedener Dinge noch nicht umsetzbar ist, aber wie würden Sie Wohnen gern gestalten?
Also ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich Projekte machen kann, bei denen ich eigentlich diese Ideen eben einer Schnittmenge von individuellen Wohnen und gemeinschaftlichen Wohnen gut zusammenbringen kann und das eigentlich auch so gewohnt bin, in solchen Zusammenhängen arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt, dass also Utopie würde ich jetzt sagen, das klingt so fern. Also ich glaube, die Dinge sind eigentlich, wenn man es will und wenn man es sich auch vorstellen kann, sind sehr, sehr greifbar und sehr naheliegend. Also ich glaube, dieses gutes Wohnen, das auf verschiedenen Ebenen, das ist absolut denkbar, greifbar. Es gibt so viele Modelle dafür und also wir haben zum Beispiel gerade ein größeres Wohnprojekt realisiert in München, in dem Domag-Park. Das ist ein Projekt für einen Verein, der für obdachlose, alleinerziehende Frauen Projekte betreibt, Horizont TV heißen die, und die bei diesem Projekt zum Beispiel ist neben verschiedensten Wohnangeboten gibt es eben dann im Haus einen eigenen Kindergarten, es gibt eine eigene Kinderkrippe, es gibt eine Bewohnerwerkstatt, also wo ältere Menschen aus dem Quartier dann in das Haus kommen und mit den Kindern gemeinsam Projekte machen. Es gibt ein Café dort, es gibt ein Restaurant, es gibt sogar ein kleines Theater dort. Und also ich denke mal, das ist so ein Projekt, wo sich das eigentlich abbildet, dieses Zusammenkommen von wichtigen Determinanten fürs Wohnen und Leben vor allem natürlich.
Ja, dadurch, dass die Architektur ja dann schon stark die Tätigkeiten und Aktivitäten der Wohnenden vorgibt, wird das vorher besprochen oder wer bestimmt eigentlich, wie der öffentliche Raum, der sich ja dann auch in solchen Projekten und Bauten ergibt, wie der auszusehen hat oder gestaltet wird oder was da genau öffentlich passiert?
Also ich denke, es gibt da verschiedene Bestimmungsfaktoren. Das ist auch eine Frage, wie sich ein Projekt öffnet an zukünftige Nutzer. Aber gerade bei Genossenschaften zum Beispiel ist es ja absolut gut, sehr gut möglich, dass man, wenn man Projekte macht, dass da auch im Kontext der Vorbereitung dann eben die zukünftigen Bewohner dabei sind. Also das ist natürlich der Idealfall, wenn praktisch mit zukünftigen Bewohnern gemeinsam geplant wird. Das ist auch bei diesen sogenannten Baugemeinschaften ja auch der Fall. Da sind ja die Bewohner selber, die Projekte initiieren und dann mit Architekten gemeinsam bestreiten. Es gibt aber auch, weil jetzt unser Projekt, was wir gerade gemacht hatten, das ist ein gemeinnütziger Verein, der, denke ich, auch das gut antizipieren kann, um was geht's, der also wo das auch praktisch im Sinne der zukünftigen Bewohner gestaltet werden kann. Also hier gibt es verschiedenste Wege. Ich denke, wichtig ist die geistige Haltung, ist der Zugang zu dem Thema an sich. Und dann kommt schon was Entsprechendes bei heraus, glaube ich.